ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auswart im Studio. Und da geht es heute um Geld und Bildung, doch zunächst um Klima- und Naturschutz. Der spielt in der 100-Tage-Bilanz der neuen Brandenburger Landesregierung kaum eine Rolle. Das ruft Umweltverbände auf den Plan. Sie machen sich Sorgen, dass diese Themen in der Landesregierung und auch im Landtag kaum noch vorkommen. Heute hat der BUND, das ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz, seine Forderungen an die Landesregierung vorgestellt. Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst war dabei.
20 Punkte umfasst der umweltpolitische Kompass des BUND und damit 20 Forderungen, was in Sachen Umweltschutz möglichst bald umgesetzt werden sollte. Ganz oben auf der Liste steht der Erhalt der Artenvielfalt. Diese gerate im Vergleich zur Klimakrise oft in den Hintergrund, meint der BUND-Landesvorsitzende Carsten Preuß. Und die neue Landesregierung aus SPD und BSW vernachlässige bisher sowohl den Arten- als auch den Klimaschutz.
Oft hört man ja, dass Naturschutz ein Luxus sei. Das ist ja auch in den Haushaltsdiskussionen immer wieder Thema, den man sich nur in wirtschaftlich guten Zeiten leisten kann. Das ist aber ein Trugschluss. Denn mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduktes hängt zumindest teilweise von der Natur ab. Von den 107 weltweit am häufigsten angebauten Kulturpflanzen werden 91 durch Wildbienen oder andere Insekten bestäubt.
Mehr tun also für die Artenvielfalt. Eng verbunden damit ist auch die Schaffung neuer Wildnisflächen, auf denen Menschen nicht in natürliche Kreisläufe eingreifen. Vom 2%-Ziel des Bundes sei man in Brandenburg noch immer weit entfernt, so der Biologe und BUND-Landesvize Thomas Vollpass.
Das ist die Frage, wie viel können und wollen wir uns leisten? Wir wissen, dass in anderen Ländern, gerade in ärmeren Ländern, in Afrika und in Asien, diese Wildnisflächen, dass die erheblich mehr sind in den Landesflächen. Und ich denke, wir können uns als reiches Land durchaus leisten.
Das eine seien dabei die Projekte, die das Land derzeit nicht weiter forciere. Aber noch kritischer sehen die Umweltschützer die Maßnahmen, die die neue Landesregierung nun stoppt oder auf Eis legt. So wie die EU-Wiederherstellungsverordnung. Mit ihr haben sich die EU-Länder verpflichtet, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Die SPD-Umweltministerin Hanka Mittelstädt hat die Verordnung allerdings im Februar außer Kraft gesetzt und gibt die Schuld dafür dem Bund.
Deutschland hat den Auftrag, in einem föderalistischen System uns die Umsetzung und den Vollzug zu regeln. Und das haben sie nicht getan. Also wir wissen gar nicht, wie wir es machen sollen.
Die Umweltverbände wiederum verweisen darauf, dass es in jedem Fall nötig sei, geschädigte Ökosysteme zu erneuern und dass Brandenburg durch den Stopp wichtige Zeit dabei verliere. Auch Brandenburgs neue Grünen-Chefin Andrea Lübcke wirft der Landesregierung vor, mit ihrem Rückwärtskurs viel aufs Spiel zu setzen.
Ich glaube, die Dramatik der Situation ist nicht bewusst. Ich glaube, das ist das Problem. Also wirklich andere Prioritäten und dass man das unterschätzt, was da auf uns zukommt.
Waldumbau, Wasserspeicher, Moorschutz, umweltpolitisch liegt vieles auf dem Tisch. Doch ein Weiter-so wird es mit der neuen rot-lila Landesregierung wohl nicht geben.
Der Bericht von Amelie Ernst aus Potsdam. Brandenburgs Pädagogen sind sauer, denn jetzt ist klar, die erhofften Entlastungen kommen nicht mit der neuen Landesregierung aus SPD und BSW, denn im geplanten Doppelhaushalt fehlt schlicht das Geld für zusätzliche Lehrerstellen oder für weniger Bürokratie im Lehreramt. Eine Utopie, nennt eine Schulleiterin das heute. RBB24 Landespolitikreporter Thorsten Südow mit einem Stimmungsbarometer.
Das sei Wortbruch, was die Brandenburger SPD-BSW-Koalitionsregierung mit dem 34 Milliarden Euro Doppelhaushalt im Bildungsbereich vorhabe. Speziell die eine zusätzliche Unterrichtsstunde pro Woche für jede Lehrkraft und das Nein bei zusätzlichen Personalstellen für Lehrkräfte, sagt GEW-Landeschef Günter Fuchs.
Es ist eine Provokation, weil es schlichtweg Wahlbetrug ist. Die Parteien, die jetzt regieren, haben vor der Wahl erklärt, sie wollen mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen.
Brandenburgs Landesregierungen hätten in jüngster Zeit viel unternommen, um mehr Studienplätze für das Lehramt in Potsdam und an der BTU Cottbus-Senftenberg anzubieten, sagt die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Katja Poschmann. Und mit einem Sonderprogramm würden ältere Lehrer, die eigentlich in Rente gehen könnten, an Grund- und Oberschulen gehalten.
Und da müssen wir einfach weitermachen, dass wir im Grunde die Lehrkräfte unterstützen, dass sie mehr unterrichten können, indem wir ihnen an anderen Stellen auch Aufgaben abnehmen und sie entlasten.
Von sogenannten unterrichtsfremden Arbeiten sollen künftig Lehrkräfte an den etwa 900 Schulen in Brandenburg entlastet werden.
Es wird ja immer gerne kommuniziert, dass sie eine Stunde länger arbeiten sollen. Das sollen sie ja nicht. Sie sollen in der Woche genauso viel arbeiten wie vorher. Sie sollen mehr unterrichten und dafür an anderer Stelle weniger Aufnahmen übernehmen müssen, sodass sie in der Woche die gleiche Arbeitszeit haben. Das ist der Plan.
Lehrerinnen und Lehrer entlasten, das klappt im Alltag so gut wie gar nicht, sagt die Direktorin des Fleming-Gymnasiums Bad Belzig und Vorsitzende des Philologenverbandes Katrin Wienczek.
Wenn man uns zusätzliche Hilfskräfte verspricht, das funktioniert nicht. Also beispielsweise sollen Schulassistenzen eingestellt werden, man findet gar keinen. Und wenn ich das Personal nicht finde, dann ist das nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben ist.
Wienczeks Alltagserfahrung ist, dass viele Kollegen vom Unterricht und dem wachsenden Förderbedarf der Schülerschaft erschöpft sind.
Hier wird auf dem Rücken der Kinder gespart. Die bei mir vollbeschäftigten Kollegen, wenn die eine Stunde mehr machen, werden noch mehr überlegen, in Teilzeit zu gehen. Damit sinkt insgesamt wiederum die Stunde, die ich habe. Die Kollegen, die schon über 63 sind, die werden sich jetzt überlegen, ob sie nicht doch gehen, wenn sie jetzt noch eine Stunde mehr arbeiten sollen. Und die Jüngeren werden auch sagen, de facto ist das eine Gehaltskürzung. Also werden wir auch eher weniger als mehr arbeiten. Also die Rechnung wird so oder so nicht aufgehen.
Aus der 14 Mitglieder starken BSW-Landtagsfraktion sah sich heute niemand in der Lage, auf den Unmut vieler Lehrer über die Doppelhaushaltplanungen zu reagieren.
Aus der Landespolitik Brandenburg, Thorsten Südow. Geld ist nicht alles in Sachen Bildung. Oft kommt es mehr auf Engagement und die richtige Haltung an. Das hat sich bei der Verleihung des Deutschen Lehrkräftepreises gezeigt. Der ist in Berlin-Mitte verliehen worden. RBB24-Reporterin Anke Michel informiert.
Es war die ganz große Bühne in der Akademie der Künste am Pariser Platz für vorbildliche Lehrkräfte und besondere Schulkonzepte. Als eine der ersten zeichnete die Jury Andrea Franke aus, die Willy-Brandt-Team-Schule im Wedding leitet. Ihr ist etwas ganz Besonderes gelungen. Die Schule galt als Brennpunktschule. Viele Kinder kamen aus armen Verhältnissen. Fast niemand wollte auf diese Schule. Dann kam Andrea Franke, 52 Jahre alt, blonde halblange Haare und ordentlich Power im Gepäck. Sie hat die Zahl der Schwänzenden von 9% auf rund 4% halbiert. Erreicht habe sie das gemeinsam mit ihrem Team, mit Konsequenz und Zugewandtheit.
Ich habe mal am Anfang gesagt, ich habe 3 Kinder zu Hause und ich habe 675 Kinder hier. Und genauso fühle ich mich auch. Ich fühle mich verantwortlich. Und diese Verantwortung, die muss man mit Leben füllen, mit Handlungsweisen füllen. Also wir versuchen hier, diesen sozialen Leim, der auch an den Schülerinnen und Schülern klebt, den aufzubrechen, ihnen ganz viele Möglichkeiten zu geben.
Es sind vermeintlich kleine Dinge, die die Schule umsetzt. Schulschwänzer werden konsequent dem Schulamt gemeldet. Unternehmen kommen in die Schule und machen Werbung für eine Ausbildung bei ihnen. Gleichzeitig gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern und Schulpsychologinnen. Das Engagement zahlt sich aus. Mittlerweile wollen viele Kinder auf diese Schule. Geehrt wurde auch Jotam Felmi von der Gustav-Heinemann-Oberschule in Tempelhof als ausgezeichnete Lehrkraft. Er unterrichtet hier Philosophie und das so fesselnd, dass seine Schülerinnen und Schüler nach eigener Aussage oft noch in der Pause weiter diskutieren wollen. Felmi sagt, der Preis sei für ihn eine Aufforderung, noch mehr die Sorgen der Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen. Das sei auch Aufgabe der Politik, denn vielen Jugendlichen gehe es nicht gut.
Ich bekomme ja mit, was die alles mit sich rumschleppen teilweise. Die politische Lage ist höchst volatil, das belastet die. Corona hat riesige Lücken erzeugt und die Rahmenlehrpläne sind die gleichen wie vorher. Also ich finde, da müssen wir wirklich auf der großen politischen Ebene nachsteuern, weil wir dürfen nicht gesellschaftlich den Fehler machen, das auf den Schultern von einzelnen Lehrkräften abzuladen. Das ist für mich eine Aufgabe der Politik. Die haben die Verantwortung für das Wohlbefinden und die Bildung der jungen Menschen. Und die Kinder und Jugendlichen müssen merken, dass sie uns wichtig sind. Darum geht's.
Bei der Preisverleihung im Publikum saß auch Landesschülersprecher Orkun Ilter, der auf das Gabriele-von-Bülow-Gymnasium in Reinickendorf geht. Auch er wünscht sich von allen Schulen nicht nur den heute Ausgezeichneten, den konsequenten Blick auf die Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen.
Dass man an erster Stelle die Schülerinnen und Schüler mit einbezieht, in der Gestaltung der Schule beispielsweise, in vielen weiteren Themenschwerpunkten, die die Schule betreffen. Das ist ein gutes Beispiel, was wir an diesen Schulen gesehen haben, gerade in Berlin. Und das muss an anderen Schulen auch getragen werden. Ich sehe es an meiner Schule, da gibt es einen hohen Nachholbedarf, an anderen Schulen auch, an vielen Berliner Schulen. Und ich denke, das ist der Auftrag, den wir mit diesem Preis nehmen können.
Vielleicht ermutigt die Preisverleihung heute weitere Schulen, mutige Wege zu gehen.
RBB24-Reporterin Anke Michel berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Jedes Jahr erfahren mehr als 500.000 Menschen in Deutschland, dass sie an Krebs erkrankt sind. Für alle ist es ein großer Einschnitt im Leben, aber jeder geht anders damit um. Die 69-jährige Martina Rohrbach aus Berlin-Friedenau verarbeitet ihr Schicksal in einem Podcast.
Hier ist Martina mit ihrem Podcast Leben, du musst. Es hat mich schwer erwischt. Ich habe Krebs und trotzdem denke ich nicht daran, mir meine friedvolle, gute Laune durch das Kräftemessen mit dieser Erkrankung nehmen zu lassen.
Leben, du musst, hat Martina Rohrbach ihren Podcast genannt. Sie hatte ihn vor einem Jahr gestartet. Trotz großer Leber-OP und Chemotherapie ist der Krebs noch nicht besiegt.
Ich wusste nicht, dass ich mit so einer Krankheit so umgehen kann. Ich dachte ja, wenn mich sowas ereilt, dann breche ich zusammen und dann ist gleich Schluss, weil ich vor Angst sterbe. Und das Gegenteil war der Fall. Ich war plötzlich sowas von hellwach und dachte, nee, das war noch nicht alles.
Die 69-jährige Mediatorin lebt allein. Sie sagt, sie musste etwas machen, um sich selbst zu helfen, denn sie weiß von sich, dass sie ein Schneckenhaustyp ist. Der Podcast soll ihre Brücke zur Welt sein.
Ich hatte Angst, dass ich mich zurückziehe und nicht rauskomme. Und ich kann mich gut mit mir beschäftigen, aber ich keine Menschen anrufe und die Menschen nicht wissen, wie sie sich mir nähern sollen. Und da habe ich gedacht, so ein Podcast ist das ideale Ding. Alle wissen immer Bescheid, wie der Status quo ist, medizinisch, psychisch, worüber ich mir sonst Gedanken mache. Und die, die es hören, erleben mich als lebendig.
Ihre Texte entstehen spontan, aus dem Bauch heraus. Alle paar Tage gibt es eine neue Episode aus ihrem Alltag mit Krebs. Aktuell geht es um den nächsten MRT-Termin, morgen am 1. April. Vor jeder ärztlichen Untersuchung ist Martina Rohrbach innerlich im Ausnahmezustand.
Das ist wahrscheinlich wie eine Schreckstarre. Ich bin taub, ich bin relativ taub. Ich mache meine Dinge ein bisschen automatisiert. Alles fühlt sich an wie in Watte. Und ich bin vorbereitet. Meine Wohnung ist geputzt, alles ist aufgeräumt.
Beim Podcast machen lernt die Berlinerin mit der Erkrankung umzugehen. Trotz aller Ungewissheit findet sie beim Texten eine Klarheit, kann sich fast alles von der Seele reden.
Mein Leberdoc meinte, es würde doch mit jeder Kontrolluntersuchung leichter werden, je länger ich gesund bliebe. Ich sagte, es sei bei mir aber umgekehrt. Je mehr ich ins aktive Alltagsleben zurückkehre, desto mehr will ich davon haben.
Neben der ärztlichen Immuntherapie versucht Martina Rohrbach, so gesund wie möglich zu leben. Sie ernährt sich zuckerfrei, nimmt Nahrungsergänzungsmittel. Am heilsamsten aber empfindet sie das Podcast-Machen. Da wird sie nicht nur viel los, sie bekommt vor allem auch viel zurück.
Wenn dann jemand mich anruft oder mir eine SMS schreibt und sagt, irgendwie, ich habe gar keinen Podcast gehört, keinen neuen, ist alles in Ordnung mit dir, ne? Und ich höre den immer zum Frühstück, ich brauche den. Und ich merke, ich habe mit diesem Podcast einen Resonanzraum aufgemacht. Und Leute haben mich in ihren Gedanken und ich bekomme gute Energien.
Inzwischen gibt es über 130 Leben-du-musst-Podcast-Episoden. Ans Aufhören denkt die 69-Jährige nicht.
Deshalb hört hier rein, was mir alles einfällt, um das Leben trotz aller Widrigkeiten wertzuschätzen und zu genießen. Gebt Resonanz, wenn ihr mögt, und lebt euer Bestes.
Martina Rohrbach hat weiterhin vor, Geschichten aus ihrem Alltag mit Krebs zu erzählen.
Mit dem Frühling kommen auch die Studierenden wieder zurück an die Universitäten, so auch in Frankfurt-Oder. Das Semester an der Europa-Universität Viadrina geht wieder los. Warum diese erste Einführungswoche so wichtig ist, hat rbb24-Reporterin Anne-Frieda Müller nachgefragt.
Das neue Semester beginnt und an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder fangen neue Studierende an. Wie viele genau, ist noch nicht klar. Im vergangenen Sommer waren es nicht mal 500 sogenannte Erstis. Eine Begrüßungswoche gibt es auch für wenige Studierende. Was ihn motiviert, erklärt Jakob Gilk vom Fachschaftsrat Jura.
Wenn ich sagen würde, man würde niemals drüber nachdenken, was es noch bringt, wenn man nur sehr wenige Erstis zum Beispiel wie jetzt begrüßt, dann wäre das gelogen. Also ja, es macht irgendwas. Aber ich finde, dass das Engagement nur oberflächlich weniger wichtig wird, aber im Kern genauso wichtig bleibt, weil man kriegt die Studienzahlen nicht hoch, indem man sich nicht mehr engagiert. Und wenn man das vor Augen, dieses langfristige Ziel vor Augen hat, dann ist die Motivation ungebrochen.
Generell sinkt die Studierendenzahl an der Viadrina immer weiter. Zuletzt waren nicht mal mehr 4.000 Studierende eingeschrieben. Das bringt auch Herausforderungen für die studentischen Vertreter im Allgemeinstudienausschuss oder im Studierendenparlament. Dass das Engagement aber gerade an kleineren Universitäten wie der Viadrina was bringt, erklärt die Präsidentin des Studierendenparlaments Jovita Anhut.
Wenn man als Student oder Studentin beispielsweise eine Idee für eine Veranstaltung hat, kann man sich sofort an seinen Fachschaftsrat, an den AStA oder ans Stupa wenden. Und in der Regel werden diese Ideen gehört und dann sofort umgesetzt.
So können alle die Universität einfach selbst mitgestalten, was für die Motivation zum Studium sicherlich auch förderlich ist.
RBB24-Reporterin Anne-Frieda Müller war das und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.